Heute schöner Götterfunken. Oder wie heißt es?
Ja,
das
ja.
ist doch die, ist das nicht? Ja, ja. Europa.
Die
doch,
Europa-Hymne.
Wir sind bei Europa. Wir sind die Europa-Hymne. Wir sind bei Europa. Das ist nicht die von der Champions League. Das ist, glaube ich, was anderes. Ne? Wohl, also, ich habe keine Ahnung.
Ja,
aber wir sind bei Europa und wir sind ja heute richtig europäisch. Richtig, Andreas?
Ja, wir sind sehr europäisch. Wir sind genau eine Woche nach der Europawahl. Viele von uns haben da immer noch dran zu knabbern. Das ist auch nicht so einfach.
Ja, naja.
Ja, und ich.
Ja, es ist.
Ja, und ich hatte eben das Glück, kurz vor der Europawahl mit einer Französin, Lucie Morin. Morin, oh Gott, mein Französisch, du weißt, ich habe es gehabt, aber ich kann es nicht mehr so gut. Aber Lucie, die ist eine, ja, wie ich finde, wunderbare Künstlerin. Die erzählt sie ja auch gleich selbst. Ich habe sie in Flensburg getroffen, aber sie hat einen Live-Podcast gemacht in Flensburg. Da durfte ich eine Reportage für den NDR machen. Die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das, wenn ihr wollt, anhören,
natürlich.
Was sie da so gemacht hat. Zumindest einen kleinen Eindruck bekommen.
Ja.
Wir haben auch ihre Homepage. Also sie ist eine sehr interessante Frau. Sie ist verheiratet mit einem Deutschen. Das erzählt sie auch selbst noch. Hat eine 6-jährige Tochter. Und Lucie ist, wie ich finde, jemand, der dieses Gefühl von Europa sehr gut für mich persönlich auf den Punkt bringt. Dieses, wie wichtig ist diese Freiheit, die wir haben, diese Freizügigkeit, die wir haben und wie schrecklich das für die Briten ist, dass sie da rausgegangen sind.
Ja, absolut. Ja, nun haben wir ja diese Europawahl und das ist jetzt alles so ein bisschen Wundenlecken und so ein bisschen Analyse, wobei man das ja, ja, es ist alles schwer zu vergleichen und natürlich gibt es bestimmte Themen, aber mein Fazit ist letztendlich, dass man gesehen hat, dass Populismus leider funktioniert, ja, weil das ja auch die einfachste Lösung ist, zu sagen, bla 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 und bla bla bla. Ich will jetzt gar nichts speziell zitieren, weil das einfach mir zum Halse raushängt und es ist wirklich traurig, dass man mit sowas Wahlen gewinnen kann. Nur das ist ja jetzt noch nicht der letzte Schluss, sage ich mal. Es geht jetzt ja weiter zur Bundestagswahl und das wird dann wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Thomas, was
genau,
sagst du?
Genau, aber wir wollen ja.
Wollen wir rüberschalten?
Genau. Wir wollen rüberschalten zu Lucie. Ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also wirklich noch ein bisschen mehr Kultur hätte ich mir gewünscht. Ihren Lieblingssatz finde ich spoiler ein bisschen, wenn man einen Anspruch an Kultur hat. Das finde ich sehr schön. Aber da ist man in Flensburg auch sehr gut aufgestellt, ja. Aufgehoben, finde ich. Kommt natürlich darauf an, welchen Anspruch man ankommt.
Wir besuchen sie einfach mal in der Theaterschule, wenn du mal hier bist. Ne?
Absolut.
Dann machen wir das.
Film ab, hätte ich beinahe gesagt.
Ab geht's.
Ja, das ist jetzt keine Schaltung nach Frankreich, sondern wir sind in Flensburg, auch mit F, in der Theaterschule. Und die Leiterin sitzt mir gegenüber. Ich habe es ja eben schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe Lucie jetzt gar nicht gesagt, dass wir vorher so einen kleinen Rahmen basteln, aber sie guckt mich jetzt völlig entgeistert an. Nein, wir machen das so. Lucie, und ich kann dir auch schon mal, das habe ich, Thomas wird, mein Mitmoderator wird gerade wieder mit mir schimpfen, weil ich natürlich vergessen habe, dir zu sagen, dass es einen Umtrieb der Woche gibt, etwas, was dich sehr beschäftigt.
Ja.
Da werde ich dich am Ende noch mal bitten zu sagen, was hat dich, ich habe schon eine Ahnung, was das sein könnte. Also, ich habe es ja gerade schon kurz erzählt, Lucie ist seit über 20 Jahren in Deutschland. Du bist hier nach Flensburg gekommen als Erasmus-Studentin. Das muss man gar nicht groß erklären, das ist ja das große Programm, dass es eben auch Menschen aus dem, kann man ruhig sagen, Mittelstand ermöglicht, ein Jahr im Ausland oder eine gewisse Zeit im Ausland, im europäischen Ausland oder auch darüber hinausgehend zu verbringen. Du hast das damals gemacht. Wann bist du hierher gekommen aus der Normandie?
Ich bin 2003 nach Flensburg gekommen.
Okay. Und dann war das so eine Überlegung zu sagen, ich gucke mir das mal an, weil das war doch wahrscheinlich, ich stelle mir das so gerade vor, aus der Normandie hierher zu kommen. Allein so das Wetter ist schon mal ein kleiner Unterschied, oder?
Ja, naja, nicht so ganz. Das ist immer die Idee, dass viele deutsche Menschen haben in dem Kopf Südfrankreich, wenn sie in Frankreich denken. Die Normandie ist ja im Westen, das ist ja
stimmt.
Das äußerste
seid
Stück
schon fast
neben
Großbritannien,
der
Bretagne. Ne?
Genau, das ist schon, also es ist schon milder, aber es ist sehr, sehr abwechslungsreich und es gibt auch viel Regen. Ich komme aus der Nähe von Cherbourg. Für ältere Menschen ist Cherbourg unter anderem bekannt für die Regenschirme von Cherbourg, ein wunderschöner Film, was in Cherbourg spielte mit Catherine Deneuve. Und die Regenschirme ist ein bisschen das Symbol der Stadt. Also so ganz mit dem Regen in Norddeutschland hat es mich jetzt nicht sehr schockiert oder irritiert.
Was hat dich denn dazu gebracht zu sagen, ich bleibe hier nicht nur für ein Semester oder für ein Jahr, sondern ich bleibe hier länger?
Ja, also ich war 2 Semester tatsächlich hier, also 1 Jahr. Und das ist so bei den meisten Menschen, die sich für einen Erasmus-Austausch entscheiden, man bewirbt sich für ein Land, aber man hat in der Regel nicht unbedingt die Wahl, in welche Stadt man geht. Ich wusste, ich hatte noch nie von Flensburg was gehört. Also ich habe jetzt nicht freiwillig oder bewusst gesagt, oh, ich möchte unbedingt nach Flensburg. Ich habe mich für ein Erasmus-Jahr in Deutschland, das wollte ich unbedingt, das war ein großer Wunsch.
Ja.
Das hatte ich schon sehr früh festgelegt, dass ich unbedingt in Deutschland leben will. Und das ist dann zufällig Flensburg geworden.
Aber erstmal für eine gewisse Zeit, also für zwei Semester.
Und ich habe dann, so wie es manchmal ist in dem Alter, habe ich mich in einen Flensburger verliebt. Mhm. Ich hatte die Möglichkeit, entweder die 2 Semester nur an der Fachhochschule damals, das ist jetzt die Hochschule, zu verbringen, fand das aber relativ schnell ein bisschen langweilig. Das war nicht genau den Studiengang, den ich studiert habe in Frankreich. Also das hat mich nie so richtig angesprochen. Und ich wollte wirklich die deutsche Sprache lernen.
Was hast du denn da studiert? Schiffsbau?
Nicht ganz, aber ich habe in Frankreich damals Information- und Kommunikationswissenschaft studiert. Also hatte auch viel mit Medien zu tun. Und bin in Flensburg dann zwischen Technik übersetzen und BWL gelandet.
Okay.
Und habe festgestellt, wenn man im Seminaren sitzt, redet man nicht mit Deutschen, weil die wollen alle was lernen und nicht sich mit jemandem unterhalten. Diese Erasmus-Gesellschaft oder Grüppchen, man unterhält sich nur auf Englisch letztendlich und macht durchaus auch viel Partys. Aber ich hatte wirklich die Idee, ich wollte nach Deutschland, um die deutsche Sprache zu lernen. Das war mir wirklich ein Anliegen. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich 1 Semester als Praktikum in eine kulturelle Einrichtung in Flensburg verbracht habe. Und zwar im Kühlhaus, dieses kleine freie Kulturzentrum, am Bahnhof ist. Und dort habe ich dann einen jungen Mann kennengelernt, der ja inzwischen immer noch mein Ehemann geworden ist, genau. Und das ist das, was, ich bin dann nicht sofort geblieben in Flensburg.
Konnte er Französisch denn damals, also sprechen, konnte er mit dir reden?
Bisschen oder? Schon, aber ich konnte dann schon relativ gut Deutsch und er konnte schon Französisch, wobei wir immer wieder darüber gelacht haben, im Nachhinein, er hatte Französisch beim Abitur als Fach und hatte, glaube ich, L'Étranger von Camus gehabt und wir haben uns immer wieder zwischendurch auch amüsiert, dass er das überhaupt geschafft hat. Also das Französische, was er könnte, ich könnte nicht so ganz nachvollziehen, was man beim Abi damit hätte machen können.
Sozusagen. So je m'appelle und
nicht ganz, genau.
Je suis élève.
Also es war nicht so gut und natürlich jetzt hat er im Laufe der Jahre auch viel dazugelernt, ohne dass er sich so viel Mühe geben müsste, weil er natürlich sehr viel in Frankreich war, seitdem er mit mir ist. Und, genau.
Wie war das denn, als du hierher gekommen bist? Okay, das Wetter, das hast du mich schon zu Recht darauf hingewiesen, dass das ja gar nicht der große Unterschied ist, weil ihr seid ja halt da eher schon Richtung Ärmelkanal.
Ja.
Aber wie war das kulturell für dich, hierher zu kommen? Das ist ja doch hier... ich bin selber hier geboren in der Gegend. Das ist schon auch für einen Süddeutschen oder selbst für einen, ist das ein anderer Schlag Mensch hier, würde ich mal sagen.
Ja, wobei das, also ich fand das gar nicht so, ich glaube, ich habe es auch gar nicht so gemerkt, dass es so auch, also es war mir schon klar, dass es die Provinz ist. Es ist jetzt nicht dasselbe Deutschland. Ich habe ja auch zwischendurch, vor ein paar Jahren, habe ich 5, 6 Jahre in Freiburg gelebt.
Okay.
Da habe ich schon auch ganz klar gemerkt, dass es einen Unterschied gibt. Aber ich glaube, das eine, was mich sehr angesprochen hat, ist dieses, was doch vertraut ist, ist das Maritime, also diese maritime Atmosphäre, weil ich komme wirklich von einer Alpinsel, drumherum ist nur das Meer und dann habe ich sofort auch diesen, so eine ähnliche Affinität zum Meer hier wieder gefunden.
Okay.
Und genau, ich habe relativ schnell einen Freundeskreis gefunden, mit dem ich mich gut verstanden habe und das hat für mich alles geklappt. Ich habe auch, glaube ich, lange nicht ganz wahrhaben wollen oder verstanden, wie weit man von manchen Sachen auch kulturell ist in der Region. Ich bin dann natürlich wieder nach Frankreich nach 2003. Ich habe noch mal in Bremen gewohnt. Also ich habe mehrere Etappen. Ich war jetzt nicht so romantisch naiv, dass ich gesagt habe, oh, ich bleibe in Flensburg und das ist es. Ich habe dann weiter studiert, war noch in Frankreich, habe viele Etappen gehabt. Und ich habe dann, als ich 2007 wirklich nach Flensburg zurück, also freiwillig, ich bin 2-mal freiwillig nach Flensburg gekommen, da habe ich dann angefangen, in der Theaterwerkstatt Pilkentafel zu arbeiten.
Ja, ja.
Und das ist schon für jemanden, der mit dem Blick aus Frankreich hierher kommt und Anspruch an Kultur hat, ist natürlich die Pilgertafel ein besonderer Ort, weil sie selbst so einen hohen Anspruch an ihre eigene Arbeit legen dort, dass es für mich total spannend war, dort zu arbeiten. Das war auch damals noch eine sehr, sehr kleine Struktur. Das heißt, ich hatte auch die Chance, viele verschiedene Bereiche kennenzulernen. Ich habe auch angefangen, relativ schnell, ohne dass es wirklich geplant war, mit ihnen zusammen zu spielen. Und es kommt auch noch dazu, Elisabeth Bode, die ja die Gründerin von der Pilgertafel ist, hat ja selbst Theater in Frankreich studiert. Also sie sie spricht perfekt Französisch. Und das war nochmal eine Verbindung da zwischen uns über ihren Blick auf Frankreich. Sie kennt ja das Land sehr gut, genau.
Ja, ich habe dich persönlich erst persönlich kennengelernt vor einer guten Woche. Da hattest du hier so einen Live-Podcast, da ging es um die Europawahl, über die wir natürlich auch gleich nochmal sprechen müssen und wollen. Aber damals war es noch ein anderes Thema. Ich glaube, das ist jetzt so, ich weiß gar nicht ganz genau, 2 Jahre, es ist knapp her. Da war gerade die Präsidentschaftswahl bei dir. Und ich sage immer bei dir, du bist ja Deutsche. Du bist hast ja deutschen Pass. Aber du hast natürlich auch die Französin noch im Herzen. Und damals war es ja so, dass Macron gewonnen hat, die Präsidentschaftswahl gegen Frau Le Pen.
Ja, das war ganz knapp.
Das war sehr, sehr knapp. Und ich weiß, du warst damals auch echt, ja, das war schon damals ein Thema, die Rechtsradikalen. Ne?
Ja, das ist es eigentlich. Also seitdem ich wählen kann, würde ich sagen. Mhm. Das ist etwas, was ich auch in dem Theaterstück Europa, wo bist du auch mit, thematisiere. Meine erste Großdemo war 2002, als Le Pen, damals der Vater, das erste Mal wirklich so einen Durchbruch hatte bei der Präsidentschaftswahl. Weil ich einfach, genau, ich weiß noch, dass ich das erste Mal, als ich wählen dürfte mit 18, dürfte ich bei der Präsidentschaftswahl, das ist ja, das muss man manchmal immer noch erklären für Deutschen, wir wählen den Präsident direkt. Ne? Ja, wir wählen einmal für die nationale Versammlung, die Abgeordneten und dann nochmal die Personen direkt und das passiert alle 5 Jahre. Und ich habe mit 18 das erste Mal gewählt und hatte dann bei der zweiten Runde die Wahl zwischen Jacques Chirac und Jean-Marie Le Pen damals. Ne?
Und da hattest du ja, muss man dazu sagen, Chirac war ja eher konservativ.
Ja, genau. Ne?
Das ist ja ein sehr,
Ja, den kann man, also ich würde sagen, gleichstellen mit dem CDU oder
sowas. Helmut Kohl, genau, damals.
So. Helmut Kohl damals, ja, so ein bisschen mehr. Aber es war auf jeden Fall, es sprach überhaupt nicht meine, also weder noch, keiner von beiden hat das angesprochen, wofür ich politisch mich wiedererkannt habe oder wiedergefunden habe. Und das macht schon was mit einem Mensch, wenn man mit 18 Jahren vor diese Wahl gestellt wird, bei der ersten Wahl.
Entweder einen sehr konservativen oder einen Rechtsradikalen.
Genau, genau. Und das begleitet mich eigentlich die ganze Zeit, weil seitdem bei alle Präsidentschaftswahlen wird es immer schlimmer. Man hat das Gefühl, dass es egal, was in Frankreich passiert, diese rechtsextreme Partei immer mehr an Macht gewinnt und schon sowieso längst in sämtlichen Gemeinden mitsitzt und ganz salonfähig geworden ist.
Die haben ja auch einen kleinen Move gemacht, ich glaube, das war 2018, die waren ja eigentlich die Front National. Ja, ne?
Genau.
Jetzt haben sie einen anderen Namen, Moment, muss ich da schon
Rassemblement.
Rassemblement, ne? Und National. Und Marie Le Pen, die Tochter dieses Mannes, die ist ja höchstwahrscheinlich auch die nächste Präsidentschaftskandidatin.
Ja,
ne? Da kann man von
das
ausgehen.
Das ist ganz klar.
Und die gibt sich ja immer so ein bisschen gemäßigter im Vergleich zu ihrem Papa, glaube ich. Ne?
Ja,
also,
ja, sie haben
wo man
ganz,
denkt,
sie haben ganz klar die letzten 20 Jahre daran gearbeitet, dass diese Partei nicht mehr ganz krass als rechtsextrem eingestuft wird. Sie sagen inzwischen, weil es gibt auch inzwischen Gruppierungen, übrigens auch mit einer Le Pen, also eine Nichte von ihr nochmal. Okay. Das ist wirklich eine Dynastie von Rechtsradikalen, die Familie. Und es gibt noch Parteien, die jetzt rechts von
denkt, da ist gar kein Platz.
Da ist gar kein Platz, aber es gibt noch andere Gruppierungen, die noch extremer sind, die wirklich diese komische Verschwörungstheorie von alle werden ersetzt von Menschen aus anderen Teilen der Erde und so weiter. Das ist wirklich noch heftiger und die versuchen immer seit 20 Jahren das glatt zu bügeln und dafür zu sorgen, dass niemand, das war natürlich bei dem Vater von ihr schwierig, der war wirklich, der hat in Algerien gefoltert, der hat angefangen mit dem Verkauf von Nazi-Musik. Also es war wirklich ganz klar so eine alte französische faschistische Gruppe. Und das haben sie alles gereinigt, würde ich sagen. Und so nach außen hin immer so, Vertreten auch manche Positionen nicht mehr und inszenieren sich, das ist ja auch so, man muss es sehen, das hat mit zum Beispiel mit Antisemitismus nicht mehr viel zu tun, was sie verbreiten an Ideen. Mhm. Ich glaube, das ist immer noch da in ihrer Partei, aber der Rassismus, den sie fordern oder fördern, würde ich sagen, in dem Fall fast, bezieht sich auf den muslimischen Menschen in Frankreich. Ja, ja, das ist ja ganz klar, diese Fronten, die sie aufgebaut haben und inszenieren sich fast inzwischen als Garant dafür, dass andere Religionen respektiert werden, weil sie ja dafür sorgen wollen, dass der Islam in Frankreich keinen Platz mehr bekommt.
Und Marie Le Pen hat ja auch einen ganz, ganz interessanten Schritt gemacht. Sie hat ja dann sogar die AfD kritisiert, die hier in Deutschland ja, kann man sagen, da ist wenig Platz rechts noch davon. Und selbst die sind denen, ist Frau Le Pen, zumindest tut sie so, als wäre, fände sie die zu radikal. Aber das ist wahrscheinlich auch nur ein Trick, oder?
Ich denke, dass, ja, also ich bin ja keine politische Wissenschaftlerin, aber es ist ganz klar, sie hat sich trotzdem mit Frau Weidel getroffen. Man versucht sich so, dass das nicht gesehen wird, aber natürlich. Also sie sorgen trotzdem auch dafür, dass man es natürlich mitkriegt. Wenn sie gar keine Lust hätte, dass man das weiß, dann hätte sie schon dafür gesorgt sozusagen. Sie haben sich trotzdem kurz vor der Europawahl getroffen und distanzieren sich per se, weil sie wollen natürlich diese Ecke sozusagen für sich abschließen. Aber es ist auch letztendlich eine Strategie, um selbst nicht bei diesen Themen dann erwischt zu werden, sage ich mal. Also es ist auch so, wenn man sich die Kampagne von dieser Jordan Bardella anguckt, das ist ja der Spitzenkandidat der Partei gewesen, der jetzt diese 31% erreicht hat. Ich habe ihn auch vor einer Woche im Radio gehört. Sie reden nie über Inhalte, sie reden nie darüber, was sie tun werden. Es geht immer nur darum, sie sind dafür da, dass Frankreich wieder strahlt, dass Frankreich wieder groß wird. Aber was genau sie machen wollen, das vermeiden sie um jeden Preis und schaffen es immer nur. Also sie haben es wirklich geschafft, diese europäische Wahl zu kappern und zu sagen, wenn ihr unzufrieden seid mit dem Präsident, was ja viele Franzosen sind, dann wählt für uns. Und das hat geklappt. Das hat wunderbar geklappt. Soweit hat man ja diese Woche gesehen, dass die nationale Versammlung aufgelöst wurde.
Genau, das ist wirklich ein großes Risiko, was Macron da eingeht, weil dann kann es sehr schnell gehen, dass zwar nicht die Präsidentin Le Pen heißt, aber dann hat er im Parlament praktisch, ja, muss einen Ministerpräsidenten ernennen, der dann möglicherweise von dieser rechtsradikalen Partei ist. Ja. Und du hast das ja, habe ich ja eingangs erzählt, in einem, ja, in einem Live-Podcast hier an zwei Abenden aufgeführt und hast da, wie ich finde, ich durfte ja an dem ersten Abend dabei sein, wie du über Europa denkst und wie schrecklich diese Narrative sind, die ständig gestreut werden und diese Vorurteile zu sagen, die Bürokratie haben wir angeblich als Problem, wir haben angeblich ganz viele Dinge, die Politiker machen, die uns Menschen einschränken. Du bist ja ein lebendes Beispiel dafür, du weißt, wie Europa funktionieren kann und was eine offene Grenze bedeutet und dass du jetzt eben hier sitzt als, ja, als erst als Studentin, dann später mit dem deutschen Pass, also diese Freizügigkeit für Europa. Ja. Ja, wie traurig und wütend macht dich das, wenn du sowas siehst, dass sowohl in Deutschland als auch in Frankreich ja rechte Kräfte immer mehr immer mehr Macht bekommen vielleicht auch.
Ja, ist also traurig sowieso. Und auch, ich habe wirklich gemerkt diese Woche, dass ich auch, dass ich das Gefühl bekomme, und das, ich bin ja nicht allein damit, ein bisschen die Ratlosigkeit, was auch, also von dem ich mich frage, ja, es ist ja offensichtlich, dass die Umwelt ein großes Problem ist, das ist das, worum wir uns sorgen sollten, und die Ergebnisse haben gezeigt, das interessiert die Leute nicht, worum es geht, glaube ich, ist eher so ein Wohlstand erhalten, ein bisschen um jeden Preis. Und es macht natürlich sehr, also es macht mich große Angst, wenn ich an die Zukunft denke und mir vorstelle, was ist in 10, in 20 Jahren. Ich habe immer so ein bisschen so ein maues Gefühl von, die Situation, wie sie in Frankreich ist, ist ein bisschen so ein Vormarsch von dem, was in Deutschland auch sein könnte in ein paar Jahren. Weil einfach es sind zwei verschiedene Länder, aber die Geschichte Frankreich mit Migranten ist eine andere als die deutsche. Und Deutschland hat ja viel später viel mehr Migranten zu sich genommen. Und ich höre immer wieder dieselben, ich sehe viel Resonanz zwischen dem, was in Deutschland und in Frankreich passiert und habe das Gefühl, okay, in Frankreich ist es einfach ein Tick weiter in der Zeit. Und da kriege ich wirklich langsam konkrete Ängste, was es mit uns machen wird, wenn jetzt zum Beispiel diese Parteien immer mehr Einfluss auf das Europäische Parlament bekommen und dadurch bestimmte Entscheidungen auch nochmal verstärken. Ne? Beispiel, ich habe ja in dem Live-Podcast darüber gesprochen, dass die dänische Grenze letztendlich wieder zu ist oder nicht wirklich zu ist, aber eigentlich aber kontrollieren sie, genau, ja. Kontrolle finden wieder statt. Und es ist ja eine Forderung, diese französische Rechtsextremen zum Beispiel, dass sie sagen, es sollten in der EU nur EU-Bürger reisen dürfen und nicht mehr die anderen Bürger, die nicht einen EU-Pass haben, also die keinen Pass von einem EU-Land haben. Ja, ja. Und das macht natürlich was mit uns Menschen, wenn wir uns daran gewöhnen, dass es zwei Schichten gibt. Ja, also wir haben uns auch, das sage ich auch in der Performance, wir haben uns auch schon daran gewöhnt, dass wir, ich bin auch in manchen Situationen, als ich in der Nähe von Freiburg gewohnt habe, bin ich auch öfter in Situationen oder bei Situationen dabei gewesen, in der Menschen kontrolliert werden. Ich bin weiß, ich bin eine Frau mit einem französischen Pass, ich werde nie kontrolliert, da passiert nichts. Man sieht genau, wer kontrolliert wird und das ist schmerzhaft, weil das ist einfach, finde ich, also eigentlich, was dabei rauskommt, ist so eine alte kolonialistische Haltung von Europäer, die dann sagen, ja, wir haben hier das gemütlich und wir wollen es für uns gemütlich haben. Was mit den anderen ist, interessiert uns nicht und das ist extremst, also es macht mich wahnsinnig wütend und traurig, wenn ich sehe, dass wir für mein Gefühl ja einen Schritt zurück sind im Vergleich zu der Situation, die ich vor 20 Jahren kennengelernt habe oder erhofft habe, dass es die Richtung, in der wir uns entwickeln.
Nun sitzen wir beide hier, du als Künstlerin, ich als Journalist, und wir haben natürlich beide nicht das politische, den politischen Überblick, den man sich vielleicht wünschen würde, aber ich weiß nicht, wie weit du mir da folgen kannst, aber für mich, was mich sehr umtreibt, ist dabei, dass wir einerseits diese Rechtsradikalen haben, die offen rechtsradikal sind, auch die AfD, die ja hier in Deutschland schon fast einen Dämpfer bekommen haben. Die waren ja in Europa, im Januar schon mal auf über 20% oder noch mehr, 23%. Jetzt haben sie ja doch ein bisschen wieder runter, viel zu viel, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Was mich aber auch sehr nachdenklich stimmt, ist, wie die Konservativen, also in dem Fall ja die CDU, einen Wahlkampf macht, der Fakten ausblendet, also wo einfach Sachen, also Wissenschaft auch ignoriert wird. Ne? Also was, wenn wir jetzt über Mobilität sprechen, Elektromobilität, die wollen dann den Verbrenner wieder zurückhaben. Man weiß, okay, das ist eine überholte Technik. Es gibt überhaupt, selbst die Industrie sagt, das ist Unsinn. Mhm. Und da wird immer wieder, werden auch Narrative bedient. Und es geht im Grunde, ja, konservativ, ich kann es ja verstehen, dass man sagt, man möchte das erhalten. Das ist ja auch nicht immer nur was Falsches. Aber es geht, glaube ich, um Sicherheit. Die haben Angst. Ja. Und Angst treibt die Menschen. Und das ist kann ich ja in den Menschen, die vielleicht etwas älter sind, ne, ich bin jetzt selber 53, denke, okay, wer jetzt 10 Jahre älter ist, hat vielleicht noch mehr Ängste und so weiter. Nur was mich total ratlos macht, und wir sind hier in deiner Theaterschule, du bist die Leiterin hier, da war gerade so eine Jugendgruppe da, die auch viel mit TikTok natürlich, und wir müssen, muss ich dran denken, auch noch ein Foto machen gleich, aber egal. nur die, dass selbst die jungen Leute nicht konservativ gewählt haben, aber auch viele, die AfD gewählt haben. Und das ist doch etwas, du hast ja noch vielleicht noch mehr Kontakt zu diesen jungen Menschen, mit denen du hier arbeitest, auch in der Theaterschule. Wie ist sowas zu erklären?
Ich bin teilweise wirklich auch wie du ein bisschen ratlos. Ich habe den Eindruck, und das ist auch etwas, was ich in diesem Projekt Europa, wo bist du, thematisiert habe. Ich habe den Eindruck, dass wir noch nicht ganz alles aufgedeckt haben, was die Pandemie kaputt gemacht hat für eine bestimmte Generation. Das ist das, also ich glaube, dass da wirklich sehr viel Ängste geschürt worden sind und dass das dann sehr schnell wieder zum
Tagesgeschäft. Du meinst auch vor einem autoritären Staat? Oder? Weil ein autoritärer Staat, fällt mir dabei ein, wäre ja dann irgendwie genau das, was du nicht willst.
Ich glaube eher in der Idee von, wie isoliert die Jugendlichen sind. Mhm, okay. Also dass der Austausch untereinander nicht wirklich vorhanden ist. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass der Austausch unter verschiedenen Gruppen von Jugendlichen nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Und das ist ja, wir sehen es auch selber. Ich habe selber auch bei dem Projekt festgestellt, das war eine interessante Erfahrung. Ich habe ja, wie wahrscheinlich diese Generationssachen, ich bin eher bei Facebook als bei TikTok. Und ich habe ganz viele Kontakte, die verteilt sind in ganz Europa und bis nach Nordafrika, weil ich halt so in interkulturellen Projekten und Fortbildungen früher dabei war. Und ich habe einen Aufruf gestartet auf Facebook und gefragt, wer möchte gerne mir was schicken. Mhm. Du kannst jetzt raten, wie viele Antworten ich bekommen habe über Facebook. Keine einzige. Die einzige Person, mit der ich wirklich in Kontakt hatte und mit der wir uns ausgetauscht haben über das Projekt, habe ich persönlich kontaktiert. Okay. Und ich glaube, das, was ich festgestellt habe, ich habe es geahnt, das war jetzt keine Überraschung, ist das aber eine Realität, in der diese Jugendlichen viel mehr leben als ich oder du, die ja noch, glaube ich, nicht digital aufgewachsen sind, dass viele von diesen Kontakten, die da online sind, angeblich Kontakten sind, aber keine richtige Beziehungen sind. Und ich glaube, das macht was mit den Menschen und führt dazu, dass bestimmte Sachen gar nicht mehr so greifbar werden. Und ich glaube, da müssen wir ganz schnell und ganz dringend hingucken, auch in den Bereichen politische und Medienbildung.
Aber das wäre in der Schule dann vielleicht auch, ne?
Oder? Ja, das ist in der Schule, aber da passiert es, das passiert nicht wirklich. Nee. Also ich merke, dass ich hatte gestern hier eine Schulklasse und ich habe dann auch einfach kurz die Frage gestellt, was sie von dem Projekt erwarten. Die machen hier ein kleines Projekt mit mir und wir sollen was aufführen. Es geht um das Thema Gedanken, wie Gedanken entstehen und so weiter. Und ich hatte 20 Jugendliche um mich herum. Ich habe gefragt, ja, was erwartet ihr? Warum macht ihr mit? Das ist ein Projekt, bei dem sie freiwillig dabei sind. Es haben 2, 3 Schülerinnen was gesagt. Die anderen sind völlig orientierungslos, haben vielleicht dieses Projekt ausgesucht, weil es...
Die Alternative war doof.
Genau, ich weiß es nicht, ob die Alternative doof war oder es klang nett oder die Lehrerin, die das angeboten hat, ist nett. Okay. Also ich habe den Eindruck, dass da... sehr viele Sachen nicht mehr greifbar sind für die Jugendlichen. Und da muss wirklich, glaube ich, sehr, sehr dringend im Bereich Schule, im Bereich Bildung geguckt werden, was wir da machen und was die Schule auch mit diesen Jugendlichen macht. Ich habe zum Beispiel in dem Projekt, von dem ich gerade erzähle, ich hatte den gefragt, wozu sie sich Gedanken machen, ob sie uns das mitteilen können. Eine Sache, die immer wieder kam, war, mit der Schule abzubrechen, von dem ich mich frage, ja, was...
Und was wäre dann die Möglichkeit, also zu sagen, ich will dann arbeiten oder ich will...
Ja, die haben dann Vorstellungen wie auswandern und dann werden sie irgendwelche Jobs finden. Und da muss ich dann wiederum an diesen ganzen TikTok und Medien denken, wo solche Leute, die halt mit dem Rucksack durch die Welt gehen, super Hype sind.
Ja, genau.
Und dann zeigen sie, wie leicht sie hier und da, dass dahinter vielleicht ein bisschen mehr steckt, als nur mal ein Selfie.
Zweifelreiche Eltern oder eben, ja, was auch immer.
Genau, und dass das nicht für alle als lebenstaugliches Modell gelten kann, dass man mit einem Van durch Skandinavien fährt, als Lebensmodell, kommt, glaube ich, zu kurz. Also ich habe den Eindruck, dass die Bilder, die Vorbilder, die verkauft werden über diese Medien, extrem dünn heute. Also es ist nur oberflächlich und dass viele Jugendlichen gar nicht mehr das begreifen, dass dahinter nicht viel ist letztendlich.
Aber wie kriegen wir das aufgefangen? Also als Gesellschaft auch, weil wir werden natürlich die Digitalisierung, wir sind hier auch im digitalen Frühshoppen, das kriegen wir natürlich nicht zurückgedreht, das will ja auch keiner. Das ist ja nicht das Ziel, aber ist das du sagtest schon so, ist die Pandemie, die vielleicht da etwas kaputt gemacht hat, aber wie kriegen wir das wieder eingefangen jetzt?
Ich glaube tatsächlich, in dem nochmal mehr und verstärkt, das klingt wirklich wie meine kleine kulturpolitische Liste, die herauskommt, aber ich kämpfe auch manchmal gegen Windmühlen, um so eine Struktur wie die Theaterschule hier gut zu finanzieren. Die Möglichkeiten, Projekten, also ich sag mal so, ich könnte viel mehr Projekte machen mit Schulen. Ich habe viele Anfragen und wir haben aber bei jedem Projekt müssen wir aufs Neue überlegen, ach, wo kriegen wir Geld her? Und das Projekt muss innovativ sein. Und wenn ich habe das Projekt, von dem ich gerade erzählt habe, wir hatten dieses Jahr die Rückmeldung, ist ein tolles Projekt, aber ihr habt es schon letztes Jahr gemacht und dieses Jahr haben wir nicht so viel Geld, also müsst ihr schon irgendwie einen Grund finden, warum ihr es normal macht.
Okay.
Und das macht natürlich die Arbeit für die Lehrkräfte, die sich engagieren, die diese zusätzliche Aufwand haben, ein Projekt zu organisieren, aus der Schule herauszukommen, den Jugendlichen was anderes anzubieten. Es macht uns wirklich ermüdend, die Arbeit, weil wir müssen immer aufs Neue verteidigen, dass diese Projekte toll sind, dass sie etwas bringen. Und wenn die eine Lehrkraft dann irgendwann sagt, ich hatte das letztes Jahr in einer Schule, ich habe keine Lust mehr, nicht weil ich das Projekt doof finde, sondern weil der Aufwand, dass dieses Projekt überhaupt stattfindet, einfach so enorm ist, diese ganzen Förderanträge und so weiter, dass ich keine Kraft mehr habe, dann ist es klar, dass das irgendwann nicht mehr ankommt. Und das ist auch nicht nachhaltig, wenn man immer wieder Sachen, die funktionieren und von der klar ist, die Schule möchte das, die Kulturmenschen können das auch anbieten. Und dann wird
aber man muss wieder, den, immer wieder darum kämpfen.
Man muss immer wieder von vorne darum kämpfen und darum bangen, manchmal mit sehr kurzfristigen Fristen, dass das, ob das Projekt stattfinden wird oder nicht. Und das glaube ich, es, also es gibt ja das Thema auch Ganztagsschule, das liegt auch noch auf dem Tisch sozusagen. Und ich habe das Gefühl, solange nicht wirklich da politisch auch hingeguckt wird, wird sich nicht groß was ändern. Und dann kann man sich immer noch wundern in ein paar Jahren, warum wir die Jugendlichen so schwer erreichen oder warum sie viel mehr oder viel lieber auf TikTok von irgendwelchen Idioten erreicht werden.
Siehst du denn Parallelen? Also du hast natürlich immer noch deine Familie oder Teile deiner Familie in Frankreich. Siehst du, dass das ähnlich ist in Frankreich oder kann man das mit der deutschen Situation gar nicht vergleichen?
Doch, das ist ähnlich. Ist ein bisschen, also es ist ein bisschen anders. Es gibt so Sachen wie das Thema Ganztagsschule ist in Frankreich nicht vorhanden. Die haben ja schon Ganztag, schon immer. Aber es ist eine ähnliche Ratlosigkeit, glaube ich, vor diese große Herausforderung. Es ist eine Generation, die mit einer Technologie aufwächst, die wir Erwachsenen, die ja um, also ich glaube, bei mir ist es gerade knapp. Ich hatte mit 16 das erste Handy, aber das konnte noch lange nicht das, was es jetzt kann. Nee, das war und genau, und ich glaube, das ist genau die Herausforderung, die wir jetzt haben. Diese neue Technologie ist da, sie ist toll und kann viele Sachen ermöglichen. Aber was machen wir daraus? Wollen wir das wirklich, dass uns das entgleist und dass es so wild wird und jeder kann ein bisschen machen, was er will? Oder sorgen wir dafür, dass wir auch unsere Kinder und Jugendlichen davor schützen? Und die Problematik, die gibt es ja nicht nur in Frankreich oder in Deutschland, das ist ja überall.
Du hast ja auch in deinem Live-Podcast, sage ich immer, in der Performance, darüber gesprochen, dass du auch mal mit dem Gedanken gespielt hast, nach England zu gehen vorher oder nach Großbritannien. Ja, ne? Und das wäre ja im Nachhinein, muss man ja einfach sagen, möglicherweise anstrengend geworden, weil 2016 gab es ja den Brexit und es gibt ja ähnliche Bestrebungen in unserer gemeinsamen Heimat, sage ich mal, Deutschland und in deinem Geburtsland Frankreich gibt es ja dieses auch durchaus Menschen, die das wollen. Das wäre ja eine absolute Horrorvorstellung zu sagen, wir wollen das zurückdrehen. Du bist ja als Künstlerin auch international vernetzt und hast das ja auch in dem Podcast so ein bisschen angedeutet. Das wird ja dort bitter bereut. Ne? Das erlebst du, ne? Also in Großbritannien jetzt.
Ja, das wird in Großbritannien bereut und das ist klar. Und ich meine, das wäre auch absolut dumm. Ne? Das ist ja auch ein völliger Quatsch zu behaupten, dass ein Land wie Frankreich oder wie Deutschland das alleine in diese große wilde Welt schaffen könnte. den Mehrwert, den wir davon haben, dass die Länder zusammenarbeiten, liegt auf der Hand. Das war wiederum ganz spannend. Das hat mir meine Kollegin Lotta, die mitspielt, ein kleines Video geschickt, was auf, glaube ich, Instagram verteilt wurde. Was wäre in Europa, wenn die EU nicht wäre? Ja. Und dann war ein ganz plumpes Beispiel von, ja, will man denn seinen Urlaub immer noch in Kroatien verbringen, wenn man Aufenthaltserlaubnis beantragen muss und über sämtlichen Grenzen warten muss und seinen Pass zeigen muss und so weiter. Wir haben auch tatsächlich jetzt konkret, weil meine Familie ja in der Nähe von England lebt, also gegenüber von England, wir haben wirklich es der Zufall will es sozusagen heute mit meinem Mann darüber gesprochen, ob wir, während wir in der Normandie sind, mal nach England fahren und wissen nicht, ob wir das machen, weil wir müssen den Pass von meiner Tochter neu beantragen Also sind das plötzlich
Hürden wieder
Hürden
da,
für so, klar, es ist ein Luxusproblem, ob man denn in seinem Urlaub ein paar Tage nach England kann oder nicht. Aber ich glaube, wir sind uns noch bei weitem nicht bewusst, was es alles wieder wegmachen würde, was wahnsinnig selbstverständlich geworden ist in unserem Leben. Ne? Dass wir einfach von A nach B fahren, ohne nur immer groß nachzudenken, wie das funktioniert. Ganz einfache Sache, auch wieder zur Umwelt. Dann diese Zugverbindungen zwischen den Ländern sind viel, viel besser geworden, seitdem es von der EU mit bearbeitet wird, dass es zwischen einzelnen Ländern diese Nachtzüge gibt. Und es wurde in den letzten Jahren darüber gesprochen, dass man eigentlich mehr wieder diese Züge aufbauen will, damit die Kurzstrecken.
Und die Pandemie hat uns dann leider,
Genau.
Und du hast das, glaube ich, auch so schön erzählt, von dem, dass du von deinem Heimatort in Frankreich nach Paris, geht ja vieles über Paris, und da gab es früher, da wolltest du, glaube ich, mit dem Nachtzug Richtung Berlin, und der ist früher dann auch noch bis Moskau gefahren, im Moment aus guten Gründen nicht. Ja. Aber auch das wäre so ein Traum wieder, ne? Dass wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, absolut. Dass man, das glaube ich, war so ein Traum, den du nochmal machen wolltest gerne, ne?
Genau, so das ist was ich nochmal, ja, was für mich auch symbolisch, das macht was mit einem, wenn man sieht, dass etwas weg ist sozusagen. Mhm. Also ich bin früher mit dem Nachtzug von Paris nach Hamburg gefahren. Den Zug gibt es nicht mehr. Ich hoffe, dass es irgendwann wiederkommt. Aber das war eine schöne Verbindung auch zwischen Frankreich und somit auch mit Südeuropa und Skandinavien. Ich bin auch sehr viel mit Leuten aus Skandinavien in diesem Zug gefahren. Und am Gleis nebenan war der Nachtzug nach Berlin. Und das ist dieser Zug, der nach Moskau auch weiterfuhr. Und das ist das, was ich auch erzähle. Das ist eigentlich, finde ich, die logische oder die wünschenswerte Entwicklung wäre, dass wir weiterhin, und deshalb meine ich auch, wir sind zurück, wir sind in einem rückläufigen Moment der Geschichte sozusagen, weil eigentlich war das selbstverständlich, dass man von Paris Richtung Osten bis nach Moskau fahren könnte, und das geht momentan nicht mehr, das ist einfach nicht mehr machbar. Und und das macht natürlich was mit uns, mit unserem Leben, mit der Möglichkeit auch dorthin zu fahren, auch zu erfahren, was passiert, in welches Land im Osteuropa, das ist momentan nicht mehr vorhanden. Und das ist traurig, weil per se wäre es schon schön, wir hätten wieder die Möglichkeit, auch Kontakt zu einem Land wie Russland zu haben, von dem ich hoffe, dass die irgendwann rauskommen aus dieser Situation auch.
Lucy, wir sind schon bei über einer halben Stunde hier, deswegen möchte ich dich jetzt einfach nochmal fragen. Wir können das Gespräch bestimmt nochmal an anderer Stelle fortsetzen, aber was hat dich... Ja, ich ahne schon ein bisschen, aber was hat dich umtrieben, was hat dich beschäftigt in der letzten Woche, in der letzten Zeit?
Naja, ganz klar die Wahlergebnisse, das war ja, ich glaube, ich hatte auch Montag wirklich so eine Art Wahlkater sozusagen. Mhm. Also ich hatte die Müdigkeit, weil letzte Woche war die Premiere, es war viel zu tun. Mhm. Und wenn so ein Druck runtergeht, macht das natürlich was auch, was mit dem Körper, dass man auch müde wird. Aber das war auch wirklich der Schock. Von die Wahlergebnisse in Deutschland, aber auch die Wahlergebnisse in Frankreich. Es war mit Ansage, es war klar, dass die Prognosen das schon vorhergesagt haben, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so sagt. Und was ich nicht erwartet habe, was kein Mensch erwartet hat, ist die Auflösung der Nationalversammlung. Und das macht natürlich, also da, ich habe meinen deutschen Pass und ich lebe hier und trotzdem fühle ich mich Frankreich immer noch sehr verbunden. Und ich bin dann auch mit konkreten Fragen dann sofort beschäftigt von, wann ist die Wahl? Ich muss in meinem Fall dann gucken. Bei der Wahl habe ich rausgefunden, ich kann per Internet wählen, aber es ist nicht bei jeder Wahl möglich. Das heißt, möglicherweise muss ich mich organisieren, damit ich nach Hamburg fahren kann, weil es ja die nächste zum Konsulat, genau. Ja. Das heißt, es ist einerseits mit praktischen Fragen verbunden, aber auch vor allem mit der großen Sorge, politisch zu verfolgen. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich jetzt die ganze Woche immer wieder doch Webseiten von französischen Zeitschriften und Zeitungen angeguckt habe, mit so ein bisschen so eine Sorge von, oh, ist schon die nächste Katastrophe jetzt angekündigt worden oder war es das jetzt für die Woche? Und versuche ein wenig zu verfolgen, in welche Richtung entwickelt sich das, um mich vielleicht meine Sorgen oder meine große Angst wegzunehmen, dass es doch so schlimm werden kann, wie ich das befürchte gerade. Wie viele Franzosen? Viele Franzosen sind wahnsinnig verunsichert, auch erböst, so richtig über diesen Präsident, von dem sie den Eindruck haben, dass er eigentlich so ein Spiel mit der Demokratie spielt. Die Enttäuschungen sind sehr groß. Und es ist auch wirklich sehr verwirrend, weil zu dieser Wahl kommt dazu, dass es die zweite Runde wird in den Schulferien sein in Frankreich. Okay. Das ist auch unklar, wer geht richtig wählen. Die Olympischen Spiele fangen in Paris Ende Juli an. Das heißt, es gäbe schon andere Sachen zu tun in diesem Sommer in Frankreich, als jetzt plötzlich die Nationalversammlung neu zu wählen. Und ich bin ja selber ab der letzten Juliwoche in Frankreich und habe ein bisschen jetzt Bauchweh, in was für ein Land ich dann fahre, das wird ja nicht anders, also es wird ja nicht komplett anders sein.
Nein, aber trotzdem.
Zum April, aber trotzdem, das ist schon sehr, sehr, sehr ermüdend und traurig zu sehen, wie dieses Land, was eigentlich ein tolles Land ist, auch so einfach so dumme Entscheidungen trifft.
Alles klar, merci. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke dir.
Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ja, Thomas, willst du oder soll ich? Ich weiß es nicht. Ich bin ja völlig durcheinander.
Ja, der wird. Also das war ich. Ne, wie gesagt, ich finde das, also sie hat ja sehr, wichtige Sachen gesagt, zum Beispiel das Wichtigste, dass die Populisten oder die Rechtspopulisten, sie reden nie über Inhalte. Und das ist so ein Satz, das ist auch eine gute Headline für unser Thumbnail. Sie reden nie über Inhalte. Und das ist so dieses, was mich so bis ins Mark erschüttert, dass sowas funktioniert. Ne, dass man einfach sagen kann, wir versprechen jetzt und auch so, dass Menschen aus anderen Parteien dann einfach so sagen, ich wähle diesmal eine völlig andere Richtung und was ich auch gehört habe in vielen Analysen, dass das gar nicht so unbedingt Protest ist, sondern dann wirklich die Überzeugung, dass die was ändern können und das ist, finde ich, gruselig.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so dieses... Ja, was einem so zu schaffen macht oder was mir auch zu schaffen macht, dieses, man will immer wieder Argumente finden und die werden, das ist völlig egal, ne? Und das ist so.
Ja.
Ja, aber mir hat, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es unseren Hörerinnen geht, aber ich habe so das, mir macht das ein bisschen Mut, auch wenn Lucie immer noch sehr traurig war und auch echt angefasst war, auch wegen der Situation in Frankreich. Aber trotzdem bleibt so ein bisschen für mich dieser Optimismus hängen. Also zu sagen, wir kriegen das irgendwie hin.
Müssen wir ja. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Also wir können uns in Hedonismus und Eskapismus flüchten. Ja, ja. Wir können aber auch natürlich sagen, und da muss ich ganz klar auch Farbe bekennen zu Robert Habeck, der einfach sachbezogene Arbeit macht, der jeden Tag in den sozialen Medien erklärt, was er tut und was er macht und gegen null tendierend gegen den politischen Gegner hetzt. Auf der anderen Seite haben wir Friedrich Merz und Markus Söder, denen nicht viel mehr einfällt, als gegen den politischen Gegner zu hetzen und hier einfach zur sachbezogenen Arbeit zu gehen. Und das hat auch mit meinem Umtrieb zu tun.
Ja.
Sollen wir mal den
Jingle
starten?
Starten
wir mal den Jingle. Thomas Gottschalk ist tot, also für mich jetzt, ne? Das wollte ich nur mal sagen, das ist also der erste Teil meines Umtriebs, ich leiste mir heute auch mal zwei, ich habe jetzt nochmal eine alte Bunte von 1987, die können wir leider nicht in den Shownotes verlinken, weil es die nur auf Papier gibt, glaube ich, nicht in so einem Archiv, da ist so ein Bericht über Thomas Gottschalk und dann habe ich gedacht, also ist das normal, dass es scheint ja wirklich so, dass wenn man jetzt Didi Hallervorden nimmt oder Heinz-Rudolf Kunze oder ähnliche, wenn man da so mal so seine Idole von früher verfolgt, also Didi Hallervorden war nie mein Idol oder so Menschen von früher, wo man denkt so, die sind eigentlich, dass die eine Persönlichkeitsveränderung durchmachen im Alter oder ist das normal? Aber so wie Thomas Gottschalk, das hat ja nichts mehr mit dem gemein, was wir mal... Es ist natürlich auch immer nur ein Abziehbild von dem, was wir gesehen haben auf den Bühnen und so, aber da ist ja nichts mehr. Also für mich ist Thomas Gottschalk endgültig gestorben, das wollte ich nochmal gesagt haben und fand ich jetzt ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ich werde auch sein Buch nicht lesen, wahrscheinlich doch, aber ich will es eigentlich nicht. Da erscheint ja ein neues im Oktober. Und der zweite Teil meines Umtriebs ist etwas, wo ich vorhin ja gesagt habe, man sollte sachbezogene Arbeit machen und ich werde das jetzt auch für mich in die Hand nehmen, dass ich sagen kann, okay, was kann ich denn konkret tun? Wo kann ich mich konkret engagieren? Und das ist jetzt etwas, was bei mir noch nicht ganz so sauber ist, aber ich habe mich jetzt entschlossen, für die Ozeane dieser Welt zu engagieren. In welcher Form das stattfindet, weiß ich noch nicht, ob das jetzt nur auf künstlerischer Ebene ist oder tatsächlich, dass ich sage, ich mache auch irgendwelche Aktionen nach dem Motto, ich habe im Internet ein Basecap gesehen, wie man heute sagt, und da stand drauf Act for the Ocean und da habe ich gedacht, ja, das ist richtig, Action for the Ocean und das mache ich jetzt in irgendeiner Art und Weise oder für die Ozeane, sind ja mehrere, werde ich mich jetzt einsetzen und das tatsächlich auch so, dass man das irgendwie messen kann, so dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, mit 52 habe ich angefangen, mich für die Weltmeere zu engagieren und das habe ich gemacht. Das ist mein Plan und das treibt mich gerade um.
Ja, ein schöner Umtrieb und halt uns da mal auf dem Laufenden über Social Media, was du da machst. Da ist das ja für den einen oder anderen auch zum Nachahmen gedacht.
Genau, ich habe schon, genau, es stimmt, kleine Ergänzung. Ich habe vor Jahren schon, also ich glaube vor 10 Jahren, bei Facebook eine Gruppe Anwälte der Meere, die können wir ja auch vielleicht in den Showloads verlinken, habe ich mal gegründet, habe aber nie was gemacht. Die liegt jetzt so da, die werde ich vielleicht dann vom Namen her auch ein bisschen ändern, aber wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich komme zu meinem Umtrieb, der ist, glaube ich, fast identisch. Und nein, ich weiß es nicht genau mit Umtrieben, die ich schon hatte. Aber es treibt mich leider an diesen
Tag. Ach so, ich dachte mit Thomas Gottschalk.
nee, Thomas Gottschalk, da habe ich ehrlich gesagt schon lange einen Haken für mich gemacht, weil ich habe ja auch versucht, seinen Podcast zu hören. Es geht nicht, leider. Aber so ist das manchmal mit Dingen. Mein Umtrieb ist, dass ich, ich will nicht sagen kritisiert wurde, doch, vielleicht doch. Ich will jetzt auch gar nicht, ist auch egal, wer das war. Es kam aus der politischen Ecke so ein bisschen und da hieß es, dass ich doch als Journalist nicht die CDU immer so kritisieren sollte.
Und das dann weiß ich von wem.
Ja, das, wo ich dachte, so, sag mal, und erstmal, also ich glaube, in der Demokratie muss das möglich sein, jede Partei zu kritisieren. Und auch als Journalist darf ich das und ich habe das ja auch schon an anderer Stelle gesagt, dass ich jetzt bei vielen Sachen auch früher, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, viele Ideen der CDU nicht falsch finde. Ne? Also es gibt auch einen guten Konservatismus für mich oder eine gute konservative Einstellung. Nur das,
was der ist auch nötig. Ja.
Der ist auch nötig. Ne? Und ich erinnere da nur gerne mal an unser, auch wenn man ihm politisch vielleicht nicht in allen Punkten folgen mag, aber an Peter Harry Carstensen, der für mich sozusagen im Alterswerk da doch sehr, aus meiner Sicht in vielen Dingen reflektiert ist. Also die Folge könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Absolut. Auch Ruprecht Polenz, den wir ja auch bei uns zu Gast hatten, oder gerade unser Gast auch, dass wir einfach dieses Lutz Martensen, ne, der ja in der letzten Folge unser Gast war, dass wir da auch Menschen haben, die in dieser CDU sind, die für etwas, wie ich finde, Richtige stehen. Ob das immer meine politische Meinung ist, doch völlig egal. Aber gerade als Journalist habe ich doch auch, oder jeder hat das Recht, das zu kritisieren, und mich treibt es wirklich um, was diese CDU macht. Also ich habe es schon oft gesagt, aber ich werde da nicht müde. Wie kommen Sie bitte auf die Idee, dass Sie sozusagen allen Physikern widersprechen und sagen, es gibt was Besseres als Elektromobilität und da müsste ja mit E-Fuels gearbeitet werden? Das ist Bullshit, das ist widerlegt, das ist wirklich hinreichend, ausreichend widerlegt. Es gibt physikalisch da keine bessere Möglichkeit. Also,
ja, und flankiert von der FDP.
Ja,
und das ist ja langsam wirklich.
Und ich finde, man muss das sagen. Oder auch wenn Friedrich Merz sich wieder hinstellt und sagt, die Atomenergie, man müsste da nochmal. Nein, es gibt keine Möglichkeit, zurückzugehen. Bis wir die Sachen wieder aufgebaut haben, vergehen Jahrzehnte. Wir haben die Endlagerproblematik ist nicht geklärt. Und es gibt andere Möglichkeiten. Und wer dann ernsthaft Frankreich als Beispiel immer anführt, diese Dinger stehen. Ja, die stehen meistens still. Also es ist ein unfassbarer Quatsch und das tut mir leid und das werde ich der CDU immer wieder sagen. Und sie sind für mich im Moment, das sage ich auch so klar, nicht wählbar, weil das einfach zu wenig ist, einfach nur immer zu pöbeln und keine konstruktiven Ideen zu haben. Das muss ich leider so sagen. Und
ich bin jetzt kein Habeck-Fanboy, aber da, apropos sachbezogene Politik, da gibt's auch ein Video, wo er das sehr schön erklärt, wie teuer eigentlich Atomstrom jetzt wäre in Deutschland. Ich krieg das nicht so gut zusammen wie er. Aber das kann man sich auch nochmal
angucken. Ganz wichtig, von Lucie möchte ich noch, das ist jetzt ein bisschen spät, ich hoffe, es wird trotzdem gehört, aber Lucie hat ja am Ende in ihrem Umtrieb oder hat ja auch so ein bisschen erzählt, oder ich habe sie ja auch nochmal gefragt nach Russland mit dem Nachtzug, wo sie gerne nochmal nach Moskau will, und hatte ja gehofft, dass sozusagen Russland das irgendwann wieder aufgenommen wird. Und sie sagte, ihr war das nur wichtig, nochmal zu sagen, dass sie natürlich diesen Angriffskrieg, der dort immer noch läuft, verurteilt und dass sie das nicht irgendwie auf die leichte Schulter nimmt und sagt, naja, das ist ein kleiner Ausrutscher, sondern das ist schon ein ernstes Problem. Und aber trotzdem ist natürlich, und das ist etwas, wo ich mich sehr gut anschließen kann, dass irgendwann auch Russland wieder in die friedliche Staatengemeinschaft aufgenommen werden kann. Das ist ja eine Hoffnung, die man durchaus haben sollte, weil die Menschen können ja nichts dafür. Das klingt immer so merkwürdig, aber es ist einfach eine sehr komplexe und schwierige Lage, und Ja, dabei würde ich es auch belassen. Aber ich glaube, Lucie war es nur wichtig zu sagen, dass sie jetzt keine ist, die das sozusagen abtut als, ja, kleiner Fehler und weiter, weiter, ne? Also das jetzt nicht.
Ja, für mich ist das auch so rübergekommen, aber gut, dass du das nochmal klargestellt hast, ja.
Ja, eine Sache bleibt uns noch zu sagen.
Ich habe die Badehose schon an.
Der Thomas hat die Badehose schon an. Ich sitze hier auch im Hawaii-Hemd, um so ein bisschen Thomas seine Lieblingskleidung nachzumachen. Nein, wir haben uns entschieden, das erste Mal, wir sind jetzt 4 Jahre am Start, das erste Mal uns eine Sommerpause zu gönnen. Das heißt, wir werden einfach mal den Podcast Podcast sein lassen. Wir haben noch genug andere Aufgaben. Wir müssen uns auch um so ein paar Projekte im Hintergrund kümmern. Darüber erzählen wir dann nach der Sommerpause. Aber wir werden den Podcast jetzt erstmal auf Pause stellen. Das heißt aber nicht, dass wir weg sind. Wir werden uns auf Social Media immer mal wieder melden. Und die Bitte an euch, guckt doch mal in unser Archiv. Es sind wirklich viele Folgen da, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, auf die ihr Bock habt. Und wir hören uns dann spätestens, sage ich mal, ich lege das mal jetzt so fest, Ende August, Anfang September wieder. Spätestens. Vielleicht kommen wir auch mit der kleinen Sommerfolge nochmal. Mal gucken.
Ja. Aber das ist vielleicht eine kleine Überraschung, aber schauen wir mal. Und genau, wir brauchen auch mal wir gucken einfach mal eine kleine Nabelschau. Und ich wollte auch noch sagen, unser Archiv, es lohnt sich wirklich, da gibt es sehr, sehr viele zeitlose Folgen, ob das jetzt der Parfümeur Manasse ist oder Friedrich Lichtenstein oder, da sind viele, Peter Harry, Björn Engholm, das sind alles auch zeitlose, teilweise auch wieder hochaktuelle Sachen. Und was ich auch sehr interessant finde als kleines Experiment, wir haben ja dem geschuldet, dass wir während der Corona-Zeit gestartet sind, sehr viele Corona-Folgen, da geht es ums Impfen, das sind so die meistgehörten Folgen oder auch unsere erste Sendung, da ging es auch um Corona, kann man sich auch noch mal geben, wenn man denkt so, wie war das eigentlich? Weil jetzt laufen wir wieder so durch die Welt und denken, ja, jetzt ist ja alles wieder so normal und hat eigentlich schon fast vergessen, was da alles so passiert ist. Lucie hat das ja auch gesagt. Sie hat ja auch gesagt, dass sie auch glaubt, dass noch nicht alles aufgearbeitet ist, was an der Pandemie mit jungen Menschen so passiert ist. Und da kann ich auch ein Lied von singen. Und deshalb kann man sich das vielleicht auch noch mal geben und zu sagen, Mensch, ja, was war das für eine komische Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also bleibt alle stabil, bleibt alle gesund. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ihr könnt uns weiterhin auf Social Media folgen. Da wird es auch immer mal ein Update geben. Und wir kommen wieder.
We will be back. Wir kommen wieder. Das ist keine Versprechen, sondern eine Ansage. Nee, weiß ich nicht, wie das heißt. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Sommerpause. Wenn ihr Ideen habt, dann schreibt uns gerne. Wir haben jede Menge Ideen. Und um diese Ideen jetzt auch umzusetzen in der schönen Herbsteszeit, werden wir jetzt an den Strand fahren, ne, Andreas?
So machen wir das. Ende.
Jo. Tschüssing.
Ja, das
ich
war sie.
Ich klacker jetzt dreimal. Warte, ich klacker dreimal. Ne?
Jo, alles klar. Ich halte meinen Kopfhörer ran.
Sehr gut.